Wunderschönen guten Tag hier bei Suhrkamp. Eigentlich ja beim Suhrkamp Espresso, das kennen Sie ja, dieses Format. Diesmal ja Sonderfolge, Spezialfolge, einfach weil wir natürlich hoffen, dass im nächsten Jahr die Frankfurter Buchmesse, also im Jahr 2022, wieder in voller Pracht auf uns niederrieselt. In diesem Jahr ist es noch ein bisschen kleiner und deswegen wollten wir trotzdem Ihnen natürlich die wichtigsten Neuvorstellungen des Verlags vorstellen. Das machen wir jetzt an dieser Stelle und gucken in den folgenden Minuten intensiv die Neuvorstellung der Insel Taschenbücher rein. Haben Sie ein paar tolle Sachen rausgesucht. Ich begrüße hier bei mir Gesine Dammel. Wunderschönen guten Tag, Frau Dammel.
Guten Tag, Herr Spalek.
Also, beginnen wir mit Maxine Wildner, Hilde Knef und das Lied des Lebens. Frage ist klar, was ist das Lied des Lebens der Hilde Knef?
Hildegard Knef ist weit über ihre Zeit hinaus zu einer Ikone geworden. Hm. Sie ist das, was man ja als starke Frau schlechthin bezeichnen würde. Sie führte ein sehr, sehr intensives Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Sie hatte 3 Ehemänner. Sie hat insgesamt 5 Karrieren gemacht, sehr erfolgreich. Schauspielerin, Sängerin, Bestseller-Autorin, Malerin und in den letzten Lebensjahren noch als Modedesignerin. Ihr Weg führte sie von Berlin, sie ist gebürtige Berlinerin, führte sie in die Welt hinaus. Sie hat in Hollywood mit den Großen ihres Fachs gespielt, mit Tyrone Power, Gregory Peck. Mit Hans Albers stand sie auf der Bühne. Mit Marilyn Monroe teilte sie sich die Garderobe. Da gibt es sehr, sehr witzige Episoden. Marlene Dietrich nahm sie in Hollywood unter ihre Fittiche. Und als Sängerin hat sie ja vor allem auch die Herzen des deutschen Publikums erobert. Mhm. Unvergessen ihre Lieder. Für mich soll es rote Rosen regnen. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Aber all dieser Ruhm und das Geld waren für sie als Person nicht so wichtig. Diese Schicksalsschläge, die sie getroffen hat, diese ganzen schweren Krankheiten. Es war schon ein sehr, sehr außergewöhnlich, sehr, sehr intensives Leben. Und sie hat sich nie unterkriegen lassen. Und das macht die Autorin hier in dieser Romanbiografie, die auf Fakten basiert, also das ist jetzt nichts Ausgedachtes, sehr deutlich. Sie zeigt einfach diese Person, Hildegard Knef, die Person hinter der Kamera.
Aber wenn Sie sagen Romanbiografie, ja. Ich finde das immer so ein bisschen komisch. Entweder ist es eine Biografie oder ein Roman. Also wie ist die Erzählweise genau?
Die Erzählweise ist fiktional, aber es basiert auf den Fakten. Also alles bis in die Zitate, die dort angeführt werden, können Sie überprüfen anhand der vorliegenden Quellen, anhand der vorliegenden Biografien, Briefe und so weiter. Aber es ist natürlich erzählerisch ausgeschmückt, sodass wir jetzt hier kein Sachbuch im strengen Sinne haben, sondern eher von der Tonart her ein Roman.
Ich dachte schon, Lied des Lebens, von nun an geht's bergab, aber wahrscheinlich nicht, oder?
Es war dennoch schön.
Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Buch. Caroline Khoury, Nur ein einziger Tag. Es ist ja so, dass die Liebe sich jetzt nicht besonders für Zeiten interessiert, ne? Ob es Minuten sind, ob es Jahre sind, ob es Tage sind. Manchmal reicht ja wirklich ein ganz, ganz kurzer Augenblick, zwei oder mehrere Leben durch die Liebe durcheinander zu wirbeln. Wie ist es in diesem Buch?
Ja, das ist eine ganz außergewöhnliche Liebesgeschichte, die mich, als ich das englische Manuskript gelesen habe, sofort fasziniert hat. Es geht um 2 junge Leute, die sich an einem Tag in London treffen. Abby und ein türkischer Austauschstudent. Und sie treffen sich auf einer Menschenrechtsdemonstration, verlieben sich auf Anhieb. Daraus bleibt ihnen nur dieser einzige Tag, weil Özgür, so heißt dieser türkische Student, muss dann am selben Abend noch nach Istanbul zurück, um dort in das väterliche Unternehmen einzusteigen. Alle Versuche, die beiden unternehmen, um wieder zusammenzukommen, um sich zu treffen, scheitern. Also es ist wie verhext. Einmal kann Abby nicht fliegen, weil ihr Vater einen Herzinfarkt hat. Einmal hat Özgür dringende Termine und muss, wenn sie in Istanbul ist, nach New York. Und so geht das die ganze Zeit. Und als Abby dann kurz vor der Hochzeit steht, alles bei ihr geregelt zu sein scheint, trifft sie auf einer internationalen Konferenz in Paris, trifft sie Özgür wieder, der dort auch Redner auf dieser Veranstaltung ist. Das ist jetzt 15 Jahre später. Und jetzt fragt sich natürlich, hat die Liebe noch eine Chance oder nicht? Ich möchte jetzt nicht so viel verraten an dieser Stelle.
Das wundert mich.
Es ist ein sehr, sehr ereignisreiches Buch.
Ja.
Und es bleibt, das darf ich versprechen, spannend bis zur letzten Minute.
Aber große Liebesgeschichte.
Es ist eine große Liebesgeschichte, die an wunderbaren Schauplätzen spielt. Also wir sind in London, wir sind in Paris, wir sind in damals noch im Vorkriegs-Damaskus. Mhm. Wir sind in Wien, also ein wunderbarer Roman, ein Debüt einer libanesisch-walisischen Autorin, Caroline Khoury. Also ich kann das Buch nur sehr empfehlen, mir hat es sehr, sehr großen Spaß bereitet, weil es so eine außergewöhnliche Liebesgeschichte ist.
Sehr schön. Nächstes Buch musste ich schmunzeln, weil das Tatjana Kruse Schwund, so heißt es erstmal, und darunter steht ein Thriller, aber in Heiter. Ja. Das müssen Sie erklären. Warum Heiterkeit? Weil es kommen wohl Serienkiller vor, Bandenkriege und so, Heiter?
Klar. Es ist alles drin, was man von einem Thriller erwartet. Tatjana Kruse wurde mal von der Presse als Ledigracher der Krimi-Comedians bezeichnet. Mhm. Und das trifft es auch, glaube ich. Also dieser Thriller ist, könnte auch als Parodie auf das Genre gelesen werden. Er ist sehr anspielungsreich, sehr zitatreich. Die Personen sind leicht überzeichnet, dabei aber sympathisch. Es ergibt sich viel Situationskomik. Also ein Buch, das man auch als Nicht-Krimi-Leser mit sehr, sehr großem Vergnügen liest. Vielleicht zwei, drei Worte zum Inhalt. Worum geht es? In Berlin werden zwei Leichen gefunden, die nach ihrem Tod tätowiert und frisiert wurden, also nochmal nochmal in die Maske gegangen sind und dann in Plastik eingeschweißt wurden. Es wird eine Soko gebildet mit einer Frau als Leiterin, eine sehr taffe, motorradliebende Ermittlerin, drei Männer, die auch jeder ganz unterschiedlich sind. Mhm. Und es tauchen immer mehr Leichen auf. Also diese
Alle tätowiert,
alle frisch frisiert, alle in Plastik eingeschweißt.
Das klingt schon gut.
Und die Spur führt die Ermittler quer durch Deutschland, also von Berlin bis in die Alpen. Und seltsamerweise überall, wo die Ermittler auftauchen, gibt es also noch mehr Leichen. Es verschwinden Zeugen, es verschwinden Verdächtige. Wir sind mitten in einem Drogenkrieg, Bandenkrieg. Mhm. Also es wird nichts ausgelassen, aber es ist ein sehr, sehr fesselndes Buch. Es ist in einer atemberaubenden Geschwindigkeit erzählt. Fesselnd, schnörkellos, würde ich sagen. Und auch spannend bis zur letzten Seite wirklich, weil es kommt ein völlig unerwartetes Ende.
So wie Sie es gerade erzählt haben, so macht der Titel auch nochmal, also lädt nochmal zum Schmunzeln ein. Kommen wir zum nächsten Buch, das Ein perfektes Paar, so heißt es, von Jackie Kabler. Perfektes Paar, wenn ich es richtig gelesen habe, also eigentlich so ein Paar, wie man sich vorstellt, alles super, alles toll. Ja. Plötzlich verschwindet jemand aus dieser Beziehung und Fragen kommen auf, ob das wirklich alles so perfekt war.
Ja, genau. Also es ist kein klassischer Whodunit-Krimi hier. Mhm. Ich würde es eher noch als psychologischen Krimi bezeichnen. Es geht um ein junges Paar, die gerade ein Häuschen in Bristol bezogen haben. Sie wollten London entfliehen, haben einen kleinen Hund, alles in bester Ordnung. Perfekt. Sie arbeitet als Journalistin, er ist IT-Spezialist. Eines Tages kommt Gemma, so heißt sie, nach einer Dienstreise nach Hause. Und ihr Mann ist verschwunden, was sehr ungewöhnlich ist, denn eigentlich wollte er kochen. Und ja, sie wartet, kein Anzeichen, wo er sein will. Sie kann ihn telefonisch nicht erreichen. Am nächsten Tag ist er immer noch nicht da, aber Pass, Geld und alles ist vorhanden. Also er ist jetzt nicht einfach mal, sag mal, Zigaretten holen gegangen. Sie geht zur Polizei, auf der Polizei wird sie zunächst verlacht, man weiß, wo der Ehemann ist, kommt schon wieder, vielleicht bei der Geliebten. Aber als sie dann der Ermittlerin bei der Polizei ein Foto ihres Mannes zeigt, wird die hellhörig, denn es wurden gerade zwei männliche Leichen gefunden, die dem Mann sehr ähnlich sehen. Und er könnte also das nächste Opfer sein.
Oh.
Während der Ermittlungen verstrickt sich Gemma jedoch immer mehr in Widersprüchlichkeiten. Der Roman wird aus wechselnden Perspektiven erzählt, einmal aus der Sicht der Ermittlerin, einmal aus Sicht von Gemma. Und als Leser, Leserin weiß man nicht mehr, wem man glauben kann. Denn die Widersprüche, in die die junge Frau sich verstrickt, werden immer größer. Es gibt immer mehr Ungereimtheiten. Mhm. Und so wird auch hier die Spannung wirklich bis zum Schluss erhalten. Es ist auch ein richtiger Page-Turner, wie auch hier gerade Schwund. Es kommt eine sehr überraschende Wende am Schluss, mit der
wir bestimmt gerechnet haben. Sie dürfen jetzt nicht zu viel verraten.
Nein, mehr sage ich auch nicht dazu.
Ich glaube, die Leute sind heiß drauf.
Ich hoffe es. Das Buch verdient's.
So, und für das nächste Buch begrüße ich ganz herzlich Franziska Berniger. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Also, das Buch, das Sie mitgebracht haben, ist von Frieda Schiebeck, Geheimnis des Bücherschranks. Es ist ja wohl so, dass ein Mädchen in dem Haus ihrer Großmutter, wo sie hinfährt, in dem Bücherschrank, klar, alte Bücher findet, aber eben nicht nur. Da findet sie noch irgendwelche alten Briefe und vor allen Dingen, und dann wird es richtig spannend, Tagebuch der Großmutter. In was für Geheimnisse, in welche Geheimnisse taucht denn die Frau ein?
Das ist eine junge Frau, Rebecca, die taucht in ihre Familiengeheimnisse ein. Sie wohnt in Stockholm, will da Karriere machen, hat zur Mutter gar kein gutes Verhältnis und keinen guten Kontakt. Die Oma war ihr Ankerpunkt. Und als die Oma dann ins Krankenhaus eingeliefert wird, reist sie nach langer, langer Zeit mal wieder an die Westküste Schwedens, um der Oma beiseite zu stehen. Und in dem alten Haus der Oma findet sie dann in dem Bücherschrank eben, wie schon erwähnt, die Tagebücher, die Briefe. Und dann liest sie wirklich über die Jugend ihrer Oma und Briefe, die ihre Oma geschrieben hat. Die lebte an der Westküste Schwedens während des Zweiten Weltkriegs. Und sie erfährt darin, wie es der Oma erging. Sie musste ihren Traum aufgeben, Krankenschwester zu werden. Die Eltern schätzten das als zu gefährlich ein. Mhm. Aber vor allem liest sie von der Jugendliebe ihrer Großmutter. Das war Luca. Und eines Tages verschwindet Luca aus dem Tagebuch und aus den Briefen. Und Rebecca entschließt sich, für ihre Großmutter und für ihre Familie herauszufinden, was wirklich mit Luca passiert ist.
Okay, und was ist das dann für ein Geheimnis? Oder vielmehr, wie entwickelt sich dann die Geschichte? Weil es klingt ja erst so ein bisschen, ja, gemütlich lesen wir da mal uns durch die Tagebücher. Und dann ist Luca weg und dann plötzlich Detektivgeschichte, oder was?
Nicht ganz, aber natürlich löst Rebecca darin ein Rätsel. Es ist ein Roman mit ganz großen Gefühlen, ein Feelgood, wie man ihn sich wünscht, mit viel Herz, Tragik, Verlust, Trauer, aber eben auch mit einer wunderbaren Versöhnung am Ende.
Also Happy End ist gewährleistet?
Absolut.
Alles klar. Gut, dann vielen Dank für diesen Tipp. Und vielen Dank, dass Sie dieses Mal dabei waren. Wenn Sie Lust haben, Sie haben es schon gesehen, es gibt mittlerweile unzählige dieser Suhrkamp Espresso Spezials. Schauen sich am allerbesten alle an, dann fühlen auch Sie sich besser. Bis dann. Tschüss.